Puls.
Spielwiese.
Wir wollen doch nur spielen.
Hallihallo bei der Spielwiese. Nee, das machen wir nochmal. Hallo, ihr hört die Spielwiese. Das war auch doof. Egal, das ist die Spielwiese und heute dürfen wir Sachen wieder und wieder und wieder machen. Es geht heute bei uns nämlich um Remakes und Reboots und alle anderen Arten des Recyclings in Filmen und Serien. Weil gerade sind die Kinos und die TV- und Streaming-Kanäle sowas von proppevoll mit Neuverfilmungen und Weiterdrehs von alten Filmen und Serien. Und manchmal fragt man sich da echt, Alter, fällt dir nichts Neues ein? Wir suchen nach den Gründen für die Remake-Mania. Ich bin Julia Menger und im Studio mit mir ist Spielwiese-Reporter Christoph Gurk. Und bei uns im Journalismus ist es so, es gibt eine Faustregel, die heißt, drei sind ein Trend. Also wenn zwei Typen auf einmal durch Bayern Hochrad fahren, dann ist das relativ uninteressant, auch wenn es schön aussieht. Wenn es aber drei sind, dann ist es ein Trend. In diesem Sinne ist die Remake-Mania, die gerade im Kinobusiness und im Serienmarkt abläuft, ein mega, mega, mega Trend. Gefühlt jeder zweite Film und jede zweite Serie ist ein Remake und ein Weiterdreh von irgendwas, was schon einmal da war. Bei mir ist Spielwiesenreporter Christoph. Sag mal, Christoph, was wird denn da gerade alles zweitverwurstet?
Also ich habe mir jetzt nur dieses Jahr angeschaut und da kommt Mad Max neu ins Kino, genauso wie auch Jurassic Park und Frankenstein mit Harry Potter, Daniel Radcliffe in der Hauptperson. Und dann gibt es auch noch Gefährliche Brandung als Neuverfilmung.
Wow.
Dazu noch unzählige Fortsetzung natürlich. Harry Potter bekommt ein Spin-off und in der Mache ist auch ein neuer The Crow, Independence Day und sogar Dirty Dancing wird neu verfilmt. Das wird, glaube ich, sehr spannend, was da rauskommt. Bei Serien sieht es ähnlich aus. Es gibt ein neues, altes Akte X, ein neues, altes Twin Peaks wahrscheinlich oder ziemlich sehr wahrscheinlich. Dazu gibt es Spin-offs und Reboots und so weiter.
Okay, und wenn ihr jetzt nicht gleich wisst, was jetzt ein Reboot und ein Spin-off ist und wo der Unterschied liegt und was ist überhaupt ein Remake, dann wird uns jetzt geholfen. Voila!
Du, was soll ich mit dem Kronkorken machen? Ist das Restmüll?
Nee, spinnst du? Da kann man doch noch was draus machen.
Viel zu gut für die Tonne. Was für die WG-Küche gilt, gilt auch für Hollywood. Wegschmeißen ist out, Recycling ist in.
Du, was soll ich denn mit diesem alten Streifen machen? Wegschmeißen?
Nee, spinnst du? Da machen wir doch was draus. Ein Remake!
Ein Remake, zu Deutsch auch Neuverfilmung, ist der Klassiker im Stoffrecycling. Dabei wird ein schon bestehender Film oder eine bereits existierende Serie einfach nochmal gedreht. Paradebeispiel: Gus Van Sants Flop-Remake von Hitchcocks Klassiker Psycho. Andere Schauspieler, aber gleiche Dialoge, dieselben Einstellungen und dieselbe Filmmusik. Eine Unterkategorie des Remakes ist die Adaption. Ein Buch, Märchen oder eine Legende wird nicht nur neu, sondern auch anders verfilmt und ohne, dass man sich dabei auf vorherige Versionen bezieht. Frankenstein gibt es deshalb als Monster und als Superheld und, naja, auch als Frankenweenie. Nicht Mensch, nicht Monster, sondern Köter.
Dein Hund lebt!
Ah! Boah, aber der Streifen hier ist total durch. Echt, den kann man nicht nochmal verfilmen.
Aber klar, wenn Remake nicht geht, dann eben Reboot.
Bei Computern meint ein Reboot einen Neustart. Und genau das gleiche Prinzip gilt auch bei Filmen und Serien. Man fängt einfach nochmal neu an, bei Null. Reboots nehmen einzelne Figuren oder auch nur Grundstimmungen aus Filmen und Serien, um daraus etwas Neues zu stricken. So ist die Serie Fargo angelehnt an den Film Fargo der Coen Brothers. Das Setting ist gleich, Figuren und Handlung aber sind neu.
If that was me, I would have killed that man.
Mann, jetzt hör doch mal zu. Der Streifen ist nicht nur durch, der ist kaputt.
Ach, was kaputt, kaputt von wegen. Das Stückchen hier, das geht doch noch. Das nehmen wir und dann machen wir einen Spin-off draus.
Spin-offs sind Ableger von Filmen oder Serien. Meistens wird dabei ein Nebencharakter genommen, der dann im Spin-off zur Hauptfigur wird. Ein Beispiel? Sehr gerne. Saul Goodman, der schlüpfrig kleinkriminelle Anwalt aus Breaking Bad, der mit Better Call Saul seine eigene Serie bekam.
It's showtime, folks.
Dieses neue Radio.
Es geht ums Recycling heute, aber nicht im Umweltsinne, sondern das Recycling in Filmen und Serien. Remakes, Reboots und was es sonst noch alles gibt. Und irgendwie scheint es ja so, als ob Hollywood und den Sendern die Ideen ausgegangen sind. So viele Remakes und Spin-offs und Stoffrecycling läuft da gerade auf den Bildschirmen und Leinwänden.
Im Moment ist es natürlich extrem, aber eigentlich gibt es schon, seitdem es Kino und Fernsehen gibt. Ich habe mit Johannes Wende gesprochen, der ist Filmwissenschaftler an der Hochschule für Film und Fernsehen in München. Und Johannes meinte, dass Film von sich aus natürlich schon mal sowas ist, was ein Remake ist, weil es ja immer was wiedergibt, der Film, ne? Und nicht so wie ein Roman, der jetzt auf einem weißen Blatt Papier entsteht oder ein Bild, das eine weiße Leinwand am Anfang hat. Der Film, der braucht eben immer eine Vorlage. Das kann dann eben ein Buch sein oder eine Legende oder auch ein Film oder auch mal ein Bild oder sowas. Und das war auch schon beim ersten Film ever so, hat mir Johannes erzählt. Der Film heißt Der begossene Gärtner und gemacht wurde der von den Gebrüdern Lumière, sowas wie die Gründerväter des modernen Films. Und in dem Film geht es um einen Gärtner. Ist alles so ein bisschen so ein billiger Joke, ne? Der Gärtner, der steht im Garten und spritzt mit dem Schlauch irgendwie den Rasen nass und dann kommt von hinten ein Junge, der tritt auf den Schlauch. Der Gärtner denkt so, hä? Schlauch kaputt oder was? Schaut in den Schlauch rein und natürlich geht dann der Junge vom Schlauch runter und der Gärtner spritzt sich selber nass.
Da gibt es eben die Version von 1895, die allererste, und dann gibt es eine von einem Jahr später. Und da kann man sehr schön sehen, wie auch die Lumières sich ihrer Mittel bewusst werden. Auch der Mittel, wie man filmische Komik erzeugt. Also im Remake, ein Jahr später quasi, sieht man diesen Gärtner, wie er noch viel ernsthafter und von sich selbst überzeugt die Mitte des Bildes einnimmt. Das heißt, dieser Kontrast zwischen dem Anspruch dieses Mannes und dann dem begossenen Pudel am Ende wird noch vergrößert. Und also die ganzen Mittel der Komik sieht man schon, wie ein Jahr später die Lumières in diesem Remake des allerersten Spielfilms schon eigentlich den besseren Film gemacht haben, ein Jahr später.
Also schon von Anfang an gab es Remakes im Film, auch schon beim allerersten Film, einfach weil man eben Sachen besser machen wollte als die, die man schon gemacht hatte.
Okay, aber jetzt dieser Boom von Remakes im Kino, da geht's nicht drum, dass man Sachen besser machen will, oder? Bleibt die Frage, worum geht's dann? Woher kommt dieser Recycling-Trend?
Das hat natürlich viele, viele Gründe. Da kommen wir auch später auch nochmal auf diese ganzen vielen Gründe zu sprechen. Für Film kann man aber sagen, das Überangebot ist schuld.
Auf der ganzen Welt entstehen jeden Tag 15 neue Spielfilme. Das ist eine unglaubliche Menge. Und gleichzeitig ist fast jeder einzelne Film ein wirtschaftliches großes Risiko. Also wenn er jetzt nicht wie in Europa von der Kulturpolitik gefördert wird, ist er ein großes wirtschaftliches Risiko. Also, und das Remake und jede Form von Zitaten gibt ein bisschen Sicherheit. Einfach, sie gibt Sicherheit, dass von dem Geld wieder was zurückkommt, dass vielleicht mehr Leute reingehen als nur eine Handvoll.
Genau das Gleiche gilt übrigens auch für die Serien. Christian Junklewitz ist bei Serienportal Serienjunkies und da geht es eigentlich nur um Serien. Und Christian hat mir gesagt, er kommt kaum noch nach mit dem Schauen von diesen Serien. Über 350 Serien sind allein im letzten Jahr im Fernsehen und in Streaming-Kanälen in den USA gelaufen.
Kein Zuschauer ist in der Lage, überhaupt in jeden Serienpiloten reinzuschauen. So ein bisschen ist die Situation im Augenblick die von Kindern, die im Spielzeugwarenladen stehen und wo die Eltern sagen, du kannst dir alles irgendwie aussuchen. Ja, und man steht irgendwo vor den Regalen und weiß nicht, wonach man greifen soll. Und da ist es letztlich ganz klar. Breaking Bad hat mir gefallen, da kommt ein Spin-off von Breaking Bad. Naja gut, dann greife ich nach etwas, was ich irgendwo schon kenne.
Absolut, Dilemma meines Lebens. Story of my life, ich komme nicht mehr zum Hinterhergucken. Ich habe so viele Serien auf dem Schirm.
Was guckst du denn gerade?
Alles.
Alles.
How to Get Away with Murder, Mindy Project, The Affair, tausende von Sachen. Ich komme nicht mehr zum
Kein Zeit für Neues.
Nachdenken, Freunde treffen, lesen. Alles nicht mehr möglich. Der Hund müsste auch mal wieder raus.
Puls.
Ja, die Spielwiese hier bei Puls. Und gerade haben wir schon gehört, dass der Trend zum Remake und Spin-off und Reboot an schierer Masse liegt. 350 Serien sind letztes Jahr gelaufen und täglich gibt es 15 Spielfilme, die neu rauskommen. Und bei diesem ganzen neuen Zeug nimmt man lieber das, was man kennt. Das haben wir schon gelernt bisher. Darum setzen die Sender und Studios eher auf alte Stories in neuen Schläuchen.
Und im Prinzip ist es ja auch so ein bisschen, dass wir Zuschauer selber schuld dran sind, könnte man sagen. Christian Junklewitz von Serienjunkies sagt, dass er die Sender deshalb sogar verstehen kann, dass die ständig recyceln. Weil wenn sie nämlich neues Zeug machen, dann honorieren das die Zuschauer oft überhaupt nicht.
Sehr gutes Beispiel dafür ist ja aktuell der Kabelsender AMC, der unter anderem Mad Men und Breaking Bad zu verantworten hat. Was hat sich AMC die letzten ein, zwei Jahre abgerackert, um frische, originelle, neue Serien auf den Sender zu bringen, die nicht auf irgendetwas anderem basieren? Und das ist, das muss man leider so hart sagen, vom Publikum ja absolut gar nicht honoriert worden. Das Paradebeispiel ist Halt and Catch Fire. sehr schöne neue Dramaserie über PC-Pioniere in den 80er Jahren. Mit Einschaltquoten, die dich wirklich zum Weinen bringen könnten.
Also Halt and Catch Fire, die Serie, die Christian da anspricht, die dreht sich um den PC-Boom in den frühen 80er Jahren. Und da sind zwei Hacker und so ein Verkaufsvisionär, die in Dallas, was damals so, das, so ein Vorgänger vom Silicon Valley war, diese zwei Hacker und der Verkaufsvisionär, die wollen einen besseren PC machen als IBM. Und die Serie ist tatsächlich super. Ich schaue die jetzt auch nach Christians Tipp auch gerade an und ich finde sie total toll. Aber leider eben hat sie nicht so eingeschlagen bei den Zuschauerzahlen und die sind total mies.
Ich habe die auch geguckt. Und der Hauptdarsteller ist so hübsch. Alleine deswegen muss man es gucken.
Welcher, der Hacker oder der Verkaufsvisionär?
Nee, der Verkaufsvisionär. Der hat bei Pushing Daisies früher mitgespielt. Auch eine tolle Serie.
Ah.
Von der können sie auch mal wieder ein Remake machen. Gab es nur zwei Staffeln. Okay, das heißt, die Studios setzen auf das, was sie kennen und mit was sie schon mal Erfolg hatten, weil die Leute neues Zeug nicht sehen wollen. Und dann gibt es eben Remakes und Reboots und immer denselben Schmarrn immer wieder gekäut.
Ganz genau, wobei interessanterweise die Remakes gar keine Sicherheit für die Sender tatsächlich bieten, weil auch diese Remakes, die schauen die Leute nicht unbedingt jetzt mehr an.
Eines der prominentesten Beispiele ist sicherlich Grace Point, das Remake der erfolgreichen britischen Krimiserie Broadchurch. So fürchterlich in den USA abgeschmiert. Man kann also absolut nicht sagen, dass jetzt allein aufgrund der Bekanntheit eines Stoffes oder der vermeintlichen Bekanntheit eines Stoffes, dass daraus automatisch quasi folgt, dass dieser Stoff dann auch erfolgreich sein wird. Man könnte auch genauso gut etwas Neues machen. Es hätte die gleichen Erfolgs- oder Misserfolgschancen.
Aber man macht es dann eben doch nicht was Neues, sondern man nimmt eben dann doch das Alte, weil da gibt es dann wenigstens noch eine gewisse kleine Chance, dass die Leute das sehen. Das Grundproblem bleibt aber, Erfolg ist einfach nicht so programmierbar, wie das die Sender gerne hätten. Und es gibt einfach viel zu viel Zeug. Und es geht sogar so weit, fand ich irre interessant, was mir Christian erzählt hat, dass den Studios die Autoren ausgehen.
Ich sage mal Autoren, die halt auch als Showrunner fungieren können. Also die so eine Serie als Produzent quasi, die da alle Zügel in der Hand halten können, die auch die nötige Erfahrung mitbringen. Da besteht im Augenblick einfach durch diese Explosion in der Menge an Serien, besteht da inzwischen schon eine Knappheit. Und das ist sicherlich auch ein Faktor dabei, dass man dann vielleicht sagt, okay, nehmen wir einen Stoff, der schon mal funktioniert hat und der dann vielleicht auch nicht so viel Zeit und Mühe dann in der Entwicklung kostet, einfach weil es inzwischen auch nicht so viele erfahrene Autoren gibt, die das dann entsprechend betreuen können.
Sagt Christian Junglewitz von den Serien-Junkies. Und natürlich sind wir noch nicht fertig, über Serien zu sprechen.
Puls.
Wir haben es gerade schon gehört hier in der Spielwiese. Es gibt so viele Serien, dass eigentlich alle ein bisschen überfordert sind. Die Zuschauer schauen nur noch das, was sie kennen. Selbst wenn die Sender coolen neuen Scheiß machen, weil sie sich nicht mehr auskennen. Und deswegen machen die Sender lieber Remakes, weil sie sich davon Sicherheit versprechen. Und auch irre, die Studios haben wegen der ganzen vielen Serien keine Autoren mehr und setzen darum auf das, was sie schon haben.
Ich habe überlegt, ob ich jetzt nicht nach Hollywood gehe und Autor werde für Serien.
Mach
oder?
Doch.
Machen wir alle. Naja, kommt noch ein weiterer Punkt dazu. Die Wünsche der Fans nämlich, die wollen nämlich Remakes haben. Zumindest gilt das jetzt für Spin-Offs. Better Call Saul zum Beispiel, dessen Spin-Off von Breaking Bad. Eine der Nebenfiguren ist da, der etwas schmierige Anwalt Saul Goodman. Und der wurde jetzt in Better Call Saul eben zur Hauptperson in seiner eigenen Serie. Und gestartet ist diese Serie, nachdem Breaking Bad zu Ende war. Und ich weiß noch, damals bin ich auch in ein Serienloch gefallen. Ich dachte so, oh Gott, was mache ich denn jetzt mit diesen ganzen Abend zu Hause, wenn es Breaking Bad nicht mehr gibt. Und dann kam eben Better Call Saul und ich fand es irre gut, auch weil dann eben einer dieser Charaktere, mit denen ich so viel Zeit verbracht habe, weiterleben durfte und ich den wieder sehen konnte. Und es gibt dafür sogar einen Namen in der Wissenschaft, hat mir Christian Junglewitz von Serienjunkies erklärt, für diese Bindung der Fans, wie ich jetzt zum Beispiel, an eine Person oder eine Figur aus einer Serie, und zwar heißt es parasoziale Beziehung.
Einfacher gesagt könnte man auch davon sprechen, die Figuren in Serien werden zu so etwas wie guten Freunden. Und natürlich will man gute Freunde wiedersehen. Ich bin auf der Berlinale bei der Europapremiere von Better Call Saul gewesen, wo dann ja auch der Hauptdarsteller Bob Odenkirk anwesend war. Und es war, ich kann dir sagen, einen derart frenetischen Applaus habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Fans wollen ihre Figuren wiedersehen und ein Spin-off wie Better Call Saul gibt ihnen dazu Gelegenheit.
Das gilt natürlich auch für alle anderen Serien, dass die Fans ihre Figuren wiedersehen wollen. Es gibt ja auch deshalb einen Haufen von Spin-Offs, wo Nebenfiguren aus einer Serie dann die Hauptrolle in einer neuen eben bekommen.
Und das gibt's eben nicht nur in den USA, sondern übrigens auch in Deutschland. Hier hat's 1974 angefangen mit den Spin-Offs. Wie? Das erklärt uns Puls-Reporterin Ulrike Bieler. Mhm.
Tatsächlich. Der Krimi-Hit Derrick ist ein Spin-off. Denn Derrick hat Figuren und Orte der erfolgreichen Serie Der Kommissar übernommen. Und Inspektor Harry, der Derrick immer das Auto vorfahren darf, der war vorher Stammfigur beim Kommissar und wird dort rührend verabschiedet.
Ich wollte mich verabschieden. Gehe morgen zu Oberinspektor Derrick.
Harry, ich habe alles versucht, dich zu halten, aber ja, ist ja nicht aus der Welt.
Ne? Nee, sind ja nach wie vor im gleichen Haus.
Bleib wie du bist, Harry. Ein bisschen pünktlicher kannst du natürlich sein.
Es gibt drei große Spin-off-Spielarten. Die bekannteste, das Figuren-Spin-off. Eine Nebenfigur bekommt ihre eigene Serie. Ein Beispiel dafür ist Better Call Saul. Ein anderes, der Vampir Angel.
I wanted to shut the world out. No more love, no more pain, no more demons.
Als Nebenfigur in Buffy im Bann der Dämonen war er so beliebt, dass er nach 3 Staffeln Buffy seine eigene Serie bekommen hat. Buffy-Erfinder Joss Whedon wollte mit Angel eine erwachsenere Version der Vampir-Serie machen. Angel ist actionreicher und dunkler als Buffy. Oder, wie Joss Whedon sagt, eben eine Serie für Jungs. Auch Torchwood ist ein Spin-off. Ein Gaststar-Spin-off. Bei dem bekommt eine Figur eine eigene Show, die nicht zu den Stammfiguren gehört. Im Fall von Torchwood ist das der zeitreisende Captain Jack Harkness. In der Science-Fiction-Serie Doctor Who tritt er nur vereinzelt auf. In Torchwood ist er der Star und darf Außerirdische jagen. Spin-offs können aber auch ganz ohne ehemalige Figuren auskommen. Nämlich in sogenannten Nicht-Figuren-Spin-offs. Sowas hätte How I Met Your Dad werden sollen. Das lang geplante Spin-off von How I Met Your Mother.
Kids, I'm gonna tell you an incredible story. The story of How I Met Your Mother.
In How I Met Your Dad sollte eine Frau ihren Kindern erzählen, wie sie deren Vater kennenlernt. Also gleiche Handlung wie bei How I Met Your Mother, andere Leute. Dem Sender CBS hat der Pilot jedoch nicht gefallen. Die Serie wurde nie produziert. Nicht jedes Spin-off wird also automatisch zum Erfolg. Und fast nie ist eines sogar berühmter, erfolgreicher und besser als die Ursprungsshow. Die Simpsons sind 1987 in der amerikanischen Comedy-Show The Tracy Ullman Show gestartet. Dort wurden in den kommenden Jahren einminütige Spots von der Familie gezeigt. Und bald war klar, die Simpsons sind beliebter als die eigentliche Show und brauchen ihre eigene Sendung. 1989 läuft die erste Folge. Und die Serie ist bis heute der größte Spin-off-Hit aller Zeiten.
Puls.
Es gibt auch in Deutschland Spin-offs. Derrick zum Beispiel ist ein Spin-off von Der Kommissar.
Und auch Remakes gibt es hier natürlich, also Neuverfilmungen von Serien. Ein Herz und eine Seele zum Beispiel, der Serienklassiker aus Deutschland mit Heinz Schubert, ist ein Remake von der US-Serie All in the Family. Und diese Serie wiederum ist ein Remake von der britischen Serie Till Death Us Do Part. Also es werden auch in Deutschland Serien geremaked. Es werden aber auch deutsche Serien teilweise nochmal verfilmt. Die Biene Maya ist ein Beispiel dafür. Die wurde in den 70ern vom ZDF und einem japanischen Trickfilmstudio entworfen. 2012 wurde sie dann neu aufgelegt von Studio 100 Media und deren CEO ist Patrick Elmendorf.
Wir haben die alte Maya, oder die klassische Maya, international kaum noch platzieren können. Die neue Maya läuft mittlerweile in 160 Ländern. Wir haben ja neben der Serie, die wir sehr erfolgreich international platziert haben, dementsprechend auch einen Kinofilm gelauncht. Der ist September letzten Jahres bei uns rausgekommen. Ich glaube, wir haben im deutschsprachigen Raum knapp 1 Million Zuschauer gehabt und wir haben diesen Film auch international in 150 Ländern verkauft. Also ich glaube, dass es für die Marke sehr wichtig war und vor allem international extremst wichtig war, da eine neue Auflage zu machen. Und wir sehen insgesamt, dass es der Marke doch wieder neues Leben eingehaucht hat.
Also wenn du dich gefragt hast, was die Biene Maya eigentlich ist, es ist eine Marke.
Wie der redet. Da stellt sich jetzt die Frage, wieso man diese Marke international kaum auf dem Markt platzieren konnte.
Also einmal, das fand ich interessant, liegt das an den Sehgewohnheiten von den Zuschauern, also den Kindern, hat mir Patrick Elmendorf erklärt. Zum Beispiel sind die Folgen jetzt kürzer, nur noch etwa halb so lang wie die alten.
Wenn Sie sich moderne Programme anschauen für, sage ich mal, Preschool oder für junge Kinder, da ist man doch übergegangen, dass man die Geschichten kürzer erzählt. Man erzählt Geschichten auch schneller, als man sie vielleicht früher erzählt hat. Und auch, Sie haben es ja gerade auch gesagt, weil wir Thekla hier draußen stehen haben als Plastikfigur, die etwas erschreckend ist. Also wenn ich mir die ersten Episoden anschaue, wenn Maya da im Netz hängt und kurz davor ist, gefressen zu werden, dann ist das schon für einen Dreijährigen ganz schön aufregend. Also auch für den internationalen Markt gibt es einfach Märkte, wo, ich sage mal, der Grad von Action, Aufregung für die Zielgruppe, für das Alter nicht mehr zu platzieren ist.
Ich kann mich ja da nicht mehr dran erinnern an die Folge, wo Biene Maya
fast... Total. Ja, ich hab's total vor Augen. Aber Dreijährige heutzutage sind wahrscheinlich nichts mehr gewöhnt, die alten Weicheier. Nicht so wie wir damals.
Echt, aber heute, die spielen doch da schon mit drei irgendwie Computer und killen Zombies. Da müssen die doch auf die Spinne-Tiegler klarkommen.
Wenn's
oder so.
Wenn es der CEO sagt.
War das bei dir ein Trauma?
Nee, kein Trauma, aber ich weiß es, ich sehe es noch genau vor mir. Die war so lila.
Die war so
die
lila,
Spinne.
Ja.
Und dann hat die Maya gezittert.
Und irre war, wo ich mit Patrick Elmdorf das Interview gemacht habe, da stand wirklich draußen auf dem Balkon eine Spinne Thekla in so 1,50 Meter groß, die die Arme so verschränkt hatte und mich immer ganz böse angeschaut hat, während ich mit dem geredet habe. Das war relativ einschüchternd.
Das ist eine sehr brisante Interviewsituation.
War brisant auf jeden Fall. War brisant auf jeden Fall. Patrick Elmdorf hat mir auch erzählt, dass es noch ein Problem gab, wieso sie die Biene Maya neu gemacht haben. Also nicht nur deshalb, weil die eben so ein bisschen hart war für die Kinder oder die Kinder ein bisschen zu weich sind für die harte Spinne Thekla, sondern die alte Version, die ist ja auch aus den 70er Jahren und die ist so ein bisschen körnig und die Farben, die waren nicht mehr so dolle. Und die neue Version von der Biene Maya, die ist jetzt natürlich digitalisiert, mit Computern gemacht. Und Patrick Elmendorf meinte eben, da hat man dann ganz andere Möglichkeiten.
Es ist sehr viel haptischer geworden, also es ist sehr viel realistischer geworden und es ermöglicht natürlich auch ganz andere Computereinstellungen. Wenn Sie Maya sehen, wie sie über die Blumenwiese fliegt, dann haben Sie schon das Gefühl, dass Sie da also quasi mitfliegen. Da hat sich schon sehr viel getan.
Das Problem ist jetzt aber, dass die von Studio 100 Media total viel Kritik bekommen haben. Also alle großen Zeitungen haben über die Biene Maya geschrieben, wo man eigentlich meint, okay, Kinderserie neu aufgelegt, interessiert jetzt nicht so viele Leute, aber alle Zeitungen haben drüber geschrieben und die meisten fanden es irre schlecht und haben gesagt, die Biene Maya, die ist anorektisch geworden.
Anorektisch? Magersüchtig? Was war denn da los? Ich habe es gar nicht gesehen, dieses neue Ding.
Naja, die ist halt dünner als im Original und das hat viele wahnsinnig gestört. Da gab es dann ganz viele Online-Kommentare und Leute haben gesagt, dass die Kinder dadurch irgendwie einen an die Waffel kriegen und traumatisiert werden, weil die Biene Maya irgendwie dünner geworden ist. Dabei war das alles eigentlich keine Absicht, meinte Elmendorf.
Wenn Sie sich die klassische Serie anschauen, wir reden über 4 Staffeln, da hat sich Maya durchaus in der Serie auch etwas verändert. Dann ist es ja auch so, dass die Firmen, bei denen die Marke davor lag, ja Merchandising und Licensing gemacht haben, beziehungsweise es geht um Nebenprodukte und da gibt es einen Style Guide und der hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Und wir haben probiert, Maya so haptisch, so liebevoll und ansprechend wie möglich zu machen. Und da ist sie wohl etwas schlanker geworden. Das ist richtig. Am Ende des Tages, ich habe das in anderen Interviews auch schon gesagt, meine Güte, es ist eine Biene und keine Hummel.
Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass Biene Maya natürlich auch noch eine Marke ist. Trotzdem meint Patrick Elmendorf, alle mal halblang machen. Es ist ja auch so, dass es erstaunlicherweise nur in Deutschland die Deutschen gestört hat.
Es ist doch häufig so und es ist, glaube ich, ein bisschen so eine deutsche Art, dass wir vielleicht etwas kritischer im Vorfeld sind. Vor allem, wenn es um Sachen geht, mit denen wir aufgewachsen sind, die uns am Herzen liegen als vielleicht andere Nationen. Und so wie es gelaufen ist, es ist mir lieber, dass die Leute im Vorfeld kritisch sind und sich danach darüber freuen und es danach funktioniert, als wenn es umgekehrt ist.
Interessant würde ja auch werden, es wird ja gerade Winnetou neu verfilmt, was da wohl rauskommen wird, weil wenn den Deutschen was im Herzen liegt, dann ist es, glaube ich, auch Winnetou. Und wenn da was Neues kommt und es nicht geil ist, dann...
Vor allem muss man doch heutzutage Winnetou politisch korrekt neu verfilmen, oder? Das wird ja dann ganz, ganz anders als das Original. Befürchte ich.
Hoch.
Es geht um Spin-offs, Remakes und Reboots heute in der Spielwiese. Christoph und ich haben viel Spaß und machen damit auch gleich weiter. Mit dem Spaß und mit dem Thema.
Puls. Dieses neue Radio.
Ich freue mich so, denn die X-Files sollen wiederkommen. Akte X wird neu aufgelegt mit Mulder und Scully und alles wird ganz toll. Ich freue mich so sehr und hoffe, dass es bald soweit ist. Christoph, auf welches Remake freust du dich besonders?
Dieses Jahr kommt ja Point Break, gefährliche Brandung ins Kino und ich weiß gar nicht, ob ich mich so sehr freue, weil ich bin irre Fan von diesem Film gewesen. Ich habe den, glaube ich, ein Dutzend Mal gesehen, war verliebt in die Surferbraut. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Fand ich irre gut. Total
weiß ich
toll.
Gar nicht.
Ja. Ich habe den Film auf jeden Fall ein Dutzend Mal gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich in die neue Version überhaupt reingehen soll, weil oft ist es ja so, man ist erschrecklich enttäuscht von Remakes.
Es gibt natürlich auch den Effekt, dass wir das Remake natürlich sofort in Verbindung setzen zu dem, was wir schon gesehen haben. Und deswegen, glaube ich, häufiger enttäuscht sind von einem Remake als von einem Film, von dem wir überhaupt nichts erwarten. Und das ist manchmal ungerecht, denn wenn man sich zum Beispiel, ich sag mal jetzt in meiner Generation, Ghostbusters wieder anschaut und den in ganz tolle Erinnerungen hat, kann man vielleicht manchmal gar nicht mehr so nachvollziehen, also wenn man ihn heute nochmal sieht, warum man so begeistert war, dass man Remakes künstlerisch irgendwie als minderwertig empfindet, hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass man auch Vorlagen manchmal verklärt und dann im Vergleich das Remake eben schwächer abschließt.
Johannes Wende war das, ein Filmwissenschaftler von der HFF in München. Und mir ging es zum Beispiel auch so mit Sachen wie zum Beispiel Indiana Jones. Ich habe den vor kurzem wieder gesehen, den alten Indiana Jones. Furchtbar. Wenn da jetzt ein Remake kommt, fände ich wahrscheinlich gut. Weiß ich gar nicht.
Aber die alten Indiana Jones findest du furchtbar?
Ja, sind ganz
schön. Hast du sie noch alle? Das ist doch das Beste überhaupt.
Nee, Hast du es nochmal angeschaut? Ja, ja, wirklich? Ja. Nee, irgendwie, ich fand es dann irgendwie total Banane. Hm. Fand ich nicht mehr gut. Das heißt, also, eigentlich wäre da gute Chance für ein Remake.
Nee. Bin ich absolut nicht deiner Meinung. Ich erinnere mich jetzt gerade an gar kein Remake, was ich gesehen habe und enttäuscht war. Viele sagen es ja von Star Wars, ne? Dass die neuen Filme so schrecklich sind. Ich habe ja.
Weil es ja auch kein Remake war. Das wäre irgendwie.
Eine Fortsetzung.
Eine Fortsetzung, ja.
Oh Gott, ich bringe alles durcheinander.
Mann.
Ich habe es noch nicht ganz verstanden.
Sechs, Frau Menger.
Christoph, wir müssen noch länger drüber reden. Ich habe es nämlich noch nicht so ganz verstanden, dieses Problem.
Es gibt ja dann auch den Reboot noch, ne? Der Reboot ist sozusagen das, wenn man bei Null anfängt und etwas nimmt und das sozusagen nicht die Charaktere gleich nimmt, und, sondern die Atmosphäre lässt und neue Charaktere, neue Geschichte macht. Und da gibt es die Serie Fargo zum Beispiel.
Entschuldigung.
Und die ist für mich tatsächlich ein Beispiel dafür, dass es total gut funktionieren kann, dass man so Neuverfilmungen macht oder Neuauflagen. Fargo basiert nämlich auf dem gleichnamigen Coen Brothers Film, hat das gleiche Setting, eben aber neue Charaktere und neue Handlung. Und sie ist tatsächlich sehr preisgekrönt. 2 Emmys, 2 Golden Globes, Critics' Choice Award. Es war, glaube ich, so die erfolgreichste Serie im letzten Jahr in den USA, zumindest von den Neustarts. Besser geht's also eigentlich nicht. Und die Serie, die stammt von Noah Hawley. Das ist ein Autor und Drehbuchschreiber. Gerade macht er auch die zweite Staffel von Fargo. Und ich habe ihn angerufen und gefragt, wie oft er eigentlich den Film gesehen hat, und er meinte, gar nicht so oft, zumindest nicht während er die Serie geschrieben hat.
When the conversation first happened, I rewatched it, but it's like I was shown a painting of a city and they said, we want you to paint a copy of this painting without any of these buildings in it. And the way to do that is not to study the film and try to imitate it. It's to take that as a jumping off point.
Noah hat mir erzählt, er hatte am Anfang das Bild von einem sehr zivilisierten Mann im Kopf, der in eine Notaufnahme kommt, und neben dem sitzt dann ein Mann, der genau das Gegenteil davon ist, also total unzivilisiert. Und das meinte er, Noah Hawley eben, wäre so ein Coen Brothers Startpunkt für ihn gewesen, wo man einen Coen Brothers Film draus machen könnte. Und tatsächlich fängt dann auch die Geschichte von Fargo, der Serie, auch genauso an. Der zivilisierte Mann ist Lester Nygaard, gespielt von Martin Freeman, und Lester ist ein Loser und so ein Versicherungsvertreter, schaut ganz fürchterlich langweilig aus. Und der unzivilisierte Mann ist Lorne Malvo, gespielt von Billy Bob Thornton. Das ist ein Killer, und der hilft dann Lester ungefragt dabei, seine Probleme zu lösen. Und das ist dann der Startpunkt von der Story, und mehr will ich auch gar nicht erzählen.
Wie kommt man eigentlich darauf, einen Film wie Fargo als Serie machen zu wollen?
Also einerseits ist es natürlich ein Trend in den USA. Es gibt auch Psycho und Schweigen der Lämmer als Serie. Noah Hawley wurde eben gefragt vom Sender FX, ob er das nicht machen wollen würde. Und er meinte zu mir, er wusste, dass es eine riesig große Bürde ist. Schließlich ist ja Fargo, der Film, ein totaler Kultfilm und ein Meisterwerk. Aber er wollte die Serie trotzdem machen. Und das, obwohl er wusste, dass es schon vor etwa 15 Jahren einen Versuch gab, Fargo zu einer Serie zu machen, und die damals irre gefloppt ist. Der Grund damals, hat Noah gesagt, war aber, dass sie eben die Hauptperson aus dem Fargo-Film, Marge Gunderson, wieder zur Hauptperson gemacht haben. Also eine Marge Gunderson-Show gemacht haben, eine Imitation. Und Noah wollte eben genau das nicht machen. Er wollte was Eigenes, was Neues.
You know, they did what I said was not interesting to me. They made the Marge Gunderson-Show and they tried to do that thing again with a real imitation, and you know, it's always going to pale in comparison. I'm never going to make anything better than that movie. I'm making something different than that movie, and hopefully it can live in the same, you know, on the same shelf in the video store.
Also Noah Hawley war das, der Erschaffer und auch der Regisseur von Fargo, der Serie. Und was Besseres als diesen Fargo-Film, sagt Noah da, wird er nie machen. Aber er macht darum etwas anderes und hofft eben, dass seine Serie und der Film irgendwann mal in den Videotheken auf den gleichen Regalen stehen. Und ich finde ja, das ist eigentlich so ein ganz bescheidener Wunsch, oder?
Ganz romantisch.
Klingt dafür gut. Dass man eine irre gute Serie gemacht hat und 2 Golden Globes und Emmys bekommen hat.
Kannst du empfehlen, Fargo? Ist gut?
Sehr gut. Irre gut. Auf jeden Fall empfehlenswert.
Ja, die Spielwiese hier bei Puls, und wir haben gerade gehört von Noah Hawley, dem Macher von Fargo. Christoph, du hast gesagt, die Serie ist hochgelobt und es ja auch nicht die einzige Serienverfilmung von einem Kinofilm ist. Trotzdem frage ich mich so ein bisschen, wieso machen die nicht einfach was Neues? Also wieso macht ein scheinbar brillanter und cooler Drehbuchschreiber wie Noah Hawley nicht eine Serie, die neu ist? Der hat doch bestimmt genug Ideen, die nicht so heißt wie ein Film, den es schon ewig gibt, und nicht die Stimmung von dem Film benutzt, die man schon kennt. Vor allem auch dann, wenn ja eigentlich die Geschichte und die Charaktere eh schon irgendwie neu sind.
Genau, er hätte ja eigentlich auch irgendwie unter einem anderen Namen machen können und irgendwie in New Mexico spielen lassen können. Das wäre wahrscheinlich trotzdem noch eine tolle Serie gewesen, aber so wie das bei den Filmen eben auch ist, so ist es auch bei den Serien. Das hat natürlich mit der Kohle zu tun. Die Sender machen das, weil sie damit mit diesem Namen, den dann halt die Leute schon kennen, wieder rausstechen aus der Masse von diesen Serien. Und das geht eben besser, wenn man so einen Namen hat, den die Leute schon kennen. Fargo eben, ne? Noah hat mir aber auch gesagt, das fand ich ganz interessant, dass ihm das eigentlich ganz recht war, weil er nämlich dank dem berühmten Namen selber Vorteile hatte.
You know, and making it under the name Fargo allowed me much more leeway than I probably would have gotten on my own. If I had made my own show and said I needed a 10-minute parable sequence, you know, the network might have come back and said, yeah, but do you really? And, you know, so it's under the auspices of doing that that you can point to those examples and say, you know, the sky's the limit.
Also Noah erzählt, dass es in einer Episode eine Szene gibt, die 10 Minuten lang ist und sowas wie eine Art Gleichnis. Und tatsächlich, wenn man sich diese Szene anschaut, dann denkt man sich so, hä? Was hat denn jetzt diese Szene mit der Serie zu tun? Check ich nicht. Aber Noah wollte die eben gerne drin haben, weil er dachte, das wäre eben so ein Coen Brothers Moment. Und wenn er jetzt eine Serie unter seinem Namen gemacht hätte, hätte er es wahrscheinlich nicht dürfen, weil die Sender gesagt hätten, du, dafür geben wir dir kein Geld. Aber weil er den Namen Fargo im Hintergrund hatte, ging das dann eben und die Sender haben nicht gemeckert.
Das heißt, er hatte mehr Freiheiten dank des großen Namens.
Ganz genau. Und vielleicht ist es ja dann wirklich so, dass abgefahrenere Serien entstehen, wenn sie sich an Filmen orientieren, die es schon gibt.
Zumindest wenn es Coen Brothers Filme sind. Aber wenn man jetzt diesen Trend anschaut, dass man Filme in Serien verwandelt, geht es überhaupt bei allen Filmen? Was sagt der Noah dazu?
Also Noah meint eigentlich nein. Er sagt, man sollte halt neue Geschichten erzählen, statt sich nur auf die alten zu konzentrieren. Aber er sagt auch, dass er Serien wie zum Beispiel Hannibal mag, die basiert ja auf Das Schweigen der Lämmer, macht aber eben wie Fargo auch was Eigenes draus.
I mean, people should be telling new stories as well as just repurposing old ones. What I like about a show like Hannibal is that they've taken a really visionary creator like Brian Fuller and they've said, make your version of it. And he does not imitate the movies really at all, and that makes it unpredictable and interesting and unique. And you know, there's a difference between that and say taking a movie like The Firm and trying to make, you know, 22 episodes out of a legal thriller.
Also imitieren ist doof, sagt Noah. Man kann nicht einfach irgendwie Filme wie Die Firma zum Beispiel nehmen und die Geschichte dann in 22 Kapitel zacken und fertig, aus ist. Was aber geht, ist, dass man eben einen Film nimmt und was Neues draus macht. Und wenn man das macht, meinte Noah noch am Schluss zu mir, dann hätte er eigentlich auch ganz gern eine Serie, die so angelehnt ist an Being John Malkovich. Und ich fand es eine super Idee.
Absolut, sehen, oder? Absolut. Oder The Big Lebowski.
The Big Lebowski.
Das würde doch eine Serie tragen. Das wäre wieder so eine Serie über nichts.
Komm, Julia, wir legen zusammen, kaufen uns nur Hawley und dann machen wir das.
Ja, und schreiben das Drehbuch auch noch mit.
Die haben ja eh keine Drehbuchschreiber.
Quasi.
Tschüss, wir sind raus.
Das Glück liegt auf der Straße. Wir sind aber noch kurz da. Bevor wir auswandern nach Los Angeles und Drehbuchschreiber werden, sind Christoph und ich noch ein bisschen hier in der Spielwiese. Wir haben hier noch viel zu besprechen. Es geht heute um Spin-offs, um Remakes, um Reboots in Filmen und in Serien. Was aber passiert, wenn es so weitergeht wie jetzt? Wenn wir immer weiter Filme in Serien verwandeln und umgekehrt? Wir haben uns da mal Gedanken drüber gemacht.
Puls proudly presents Sitcoms from Hell.
Hey Supi, hey Bats.
Hey Flash. Hey Flash.
Dieser Sitcom-Sommer wird außergewöhnlich. Ein Herz für Helden. Eine WG, drei Superhelden und die süße Nachbarin von nebenan.
Hey Boys, hat jemand von euch meine Strumpfhosen gesehen?
Nein.
Ein Herz für Helden. Die Romantic Comedy mit Superman, Batman, Flash und viel Gefühl.
Ach, ne Menno.
Hey Flash. Was ist denn los?
Ach, ich hatte ein Date.
Ja, aber das ist doch toll.
Am Anfang schon. Wir waren essen, dann im Kino und dann bei ihr.
Und? Knickknack? Ich meine, du weißt schon?
Naja, ich und meine Superkräfte.
Ja klar, Flash, der schnellste Mann der Welt.
Naja, das ist es doch.
Mmh. Oh. Was? Schon fertig?
Sitcoms from Hell. Puls macht wahr, was sich Hollywood nicht traut.
Sind Sie der neue Doktor?
Mein Name ist Bond, Dr. Bond.
Wir zeigen Action Hospital, die etwas andere Arztserie. Männer, Macker, Medizin.
Schwester, Skalpell.
Skalpell.
Schwester, Tupfer.
Tupfer.
Schwester, Shotgun.
Oh, aber Herr Doktor.
Hasta la vista, Baby.
Diesen Sitcom-Sommer ist uns nichts mehr heilig. Wir nehmen, was wir kriegen können. Mit Godzilla in How I Met Your Monster. Mit Two and a Half Hobbit, Rambo mittendrin und Hogwarts High. der zauberhaften Highschool-Komödie.
Und dann hat Harry mir seinen Zauberstab gezeigt.
Sitcoms from Hell. Denn wer zuletzt lacht, lacht am...
Remakes, Reboots, Spin-Offs. Das Kino und die Glosse sind voll von Geschichten, die wir schon kennen. Und am Schluss der Spielwiese ist jetzt natürlich die Frage, wie geht das Ganze weiter? Wird das noch mehr? Gibt es am Ende gar keine, überhaupt keine neuen Sachen mehr? Christoph, Spielwiesenreporter, Experte, was sagst du?
Natürlich nicht, es sei denn, wir Zuschauer, wir wollen das. Wenn das Spin-Off, vom Remake und vom Reboot nicht mehr läuft, dann hört der Recycling-Wahn nämlich ganz schnell auch wieder auf, meinte Johannes Wende von der HFF zumindest.
Je mehr Remakes und Reboots kommen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Zuschauer nerven und desto größer ist auch wieder die Chance für den kleinen Independent-Film, wieder alle zu überraschen und vielleicht dann ein nächstes Remake von diesem Independent-Film hervorzurufen.
Johannes Wende war das und der meinte vorhin ja auch, dass man von Remakes oft enttäuscht ist, weil man sie mit dem Original vergleicht, obwohl das eigentlich ungerecht ist. Und ich habe vor kurzem ja, wie gesagt, schon Indiana Jones gesehen und gemerkt, ganz schön mies gemacht. Deshalb, ich hätte gern ein Remake von Indiana Jones. Liebe Hollywood-Produzenten, die ihr alle die Spielwiese-Sendung hört, bitte macht ein Remake von Indiana Jones.
Das verstehe ich nicht. An dieser Stelle müssen wir leider... nicht übereinstimmen. Können wir nicht übereinstimmen.
Die Sendung abbrechen, weil wir uns so
Ich weiß gar nicht, wie man Indiana Jones noch besser machen sollte. Und auch gerade die vermeintlichen Schwächen sind doch super. Naja, erkläre ich dir später noch, aber wir müssen jetzt Schluss machen trotzdem. Wir können es jetzt nicht noch weiter ausbreiten. Vielleicht machen wir mal eine extra Spielwiese über Indiana Jones.
Wir müssen jetzt noch irgendwelche Serien schreiben, weil Hollywood damit nicht mehr nachkommt.
Richtig. Das war die Spielwiese. Wenn sie euch gefallen hat oder auch nicht, dann gibt es bald eine neue Folge. Und die alten und diese hier könnt ihr immer im Podcast bei uns auf der Seite hören. Vielleicht war es die letzte mit Christoph und mir, weil wir ja, wie gesagt, jetzt nach Hollywood auswandern. Und ob wir es da geschafft haben, das merkt ihr daran, ob wir in einem Monat hier wieder sitzen oder nicht.
Ich packe schon mal die Koffer. Tschüss.
Tschüss.
Spielwiese bei Puls.
Dieses neue Radio.